Reise hat er sich nicht versprochen und er hat auch nie den roten Faden völlig verloren. Doch die Frau lässt ihn nicht vom Haken. Diese Frage wollte ich schon seit einiger Zeit stellen, sagt sie. Wie du weißt, komme ich fast jede Woche in die Gemeinde. Ich habe schon viele interessante Predigten gehört und einiges über die Bibel gelernt, was ich nicht wusste, bevor ich in diese Gemeinde kam. Aber heute habe ich endlich die Worte gefunden, um dir eine Frage zu stellen, die mir schon lange auf der Seele brennt. Und die wäre, fragt der Prediger, sie sagt, warum sagst du mir nicht, was ich tun soll? Ja, ich hoffe, dass mir heute nach dieser Predigt niemand so kommt und sagt, was soll ich jetzt tun? Aber doch ist es möglich, jede Woche in den Gottesdienst zu gehen, hier zu sitzen und an allem teilzunehmen, was passiert, und trotzdem nachher nach Hause zu gehen und sich zu fragen, ja, was soll's? Oder besser gesagt, es ist möglich, dass Leute wie ihr hierher kommen und einem Prediger wie mir zuhören, der so seine 30 Minuten spricht, und wenn die Predigt vorbei ist, sagen sie, ja, worum ging es überhaupt? Oder um es nochmal mit den Worten von dieser Frau zu sagen, warum sagst du mir nicht, was du von mir willst? Was soll ich tun? Und vielleicht ist es dem einen oder anderen, der letzte Woche schon hier war, so gegangen. Letzte Woche haben wir uns die Predigt von Petrus an Pfingsten angesehen. Ja, der Heilige Geist ist auf die Jünger gekommen. Sie haben in Sprachen gesprochen und Petrus erklärt den Leuten, dass das alles ganz viel mit Jesus zu tun hat. Und da haben wir drei Punkte gesehen, die ich hier gerne nochmal zeigen möchte. Erstens, der Heilige Geist ist bereits im Leben von Jesus gekommen, hat da schon gewirkt. Jesus hat das vollbracht, was der Heilige Geist auch tun kann. Und zweitens, Jesus ist Davids prophezeiter Erbe aufgrund seiner Auferstehung. Dadurch hat er gezeigt, dass er der Herr ist, der Messias, der von Gott gesalbte König, der da kommt. Und drittens, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, wo er an Gottes Seite auf dem Thron regiert und hat eben von dort aus auch den Heiligen Geist ausgegossen. Und dann kommt dieser sehr herausfordernde Schluss von der Predigt von Petrus. Wer weiß denn überhaupt noch, von denen, die letzte Woche da waren, und auch vielleicht weiß auch sonst jemand, womit Petrus seine Predigt beendet hat? Jemand? Blende mal den Vers ein, den letzten Vers, wo es heißt, es steht also unzweifelhaft fest, also das sagt Petrus am Ende seiner Predigt, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ja, Jesus ist der Herr und der Messias, und was habt ihr gemacht? Ihr habt ihn gekreuzigt, ihr habt ihn umgebracht. Also ich finde das sehr gewagt, eine Predigt so zu beenden mit dem, was die Zuhörer völlig verbockt haben. Doch scheinbar hat das damals die Zuhörer nicht irgendwie abgeschreckt, sondern im Gegenteil. Die Zuhörer kommen nach dieser Predigt zum Prediger, zu Petrus und den anderen Aposteln, wie diese Frau in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, und stellen auch eine ähnliche Frage. Das heißt im nächsten Vers, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn, also Petrus, und die anderen Apostel. Direkt im ersten Satz, das, was Petrus gesagt hat, das hat etwas mit ihnen gemacht. Hier steht, es hat sie bis ins Innerste getroffen. So wird das auf Deutsch jetzt hier in dieser Übersetzung geschrieben, aber die Apostelgeschichte und das Neue Testament, die sind ursprünglich in Griechisch geschrieben. Und wenn man das wörtlich übersetzen würde, dann könnte man sagen, dass es heißt, ihr Herz wurde durchbohrt. Also ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn ich mir das praktisch vorstelle, dass mein Herz durchbohrt wird. Offensichtlich war diese Predigt für sie schmerzhaft. Jesus ist der Herr und der Messias und wir haben ihn umgebracht. Was kam da wohl für Gefühle auf? Schuldgefühle? Scham? Sie haben offensichtlich Reue empfunden dafür, was sie getan haben. Dass sie damals Jesus abgelehnt haben und ihn schlussendlich auch umgebracht haben. Und eigentlich ist das auch die Wirkung, die das Evangelium grundsätzlich hat. Wenn man mal versteht, was das Evangelium über einen selbst sagt. Denn das Evangelium bedeutet, dass Jesus nicht nur gestorben ist, weil die Menschen ihn damals umgebracht haben, ihn abgelehnt haben, sondern, so heißt es eben auch in der Bibel, in 1. Johannes 2, er, also Jesus, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden, also das sagt jetzt Johannes zu den Leuten da, für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Und so sehen wir eigentlich, dass Jesus damals nicht einfach für die Menschen oder wegen den Menschen damals gestorben ist, sondern wegen der ganzen Welt, weil die ganze Welt ihn ablehnt und auch immer noch ablehnt. Und eigentlich ist das auch eine gute Definition, finde ich, für Sünde, nämlich Jesus abzulehnen. Das abzulehnen, was er gut und richtig nennt und stattdessen für mich selbst zu leben, zu schauen, ja, was finde ich denn gut und richtig? Und die Bibel sagt eben, dass das die Menschen, alle Menschen betrifft. Ja, alle Menschen haben gesündigt und niemand steht vor Gott als Gerechter. Alle haben Jesus abgelehnt. Und deshalb könnte man auch sagen, haben alle Jesus ans Kreuz gebracht. Und das heißt auch du und ich. Selbst wenn wir damals nicht dabei waren. Ich meine, das ist doch krass. Jesus ist der Herr und Messias, der von Gott gesalbte König und ich habe ihn umgebracht. Ist dieser Gedanke in dir aus? Hört sich das an? Sozusagen der Mörder von Jesus, dem Herrn und Messias zu sein. Irgendwie fühlt sich das auch ein bisschen irreal an. Ich war doch damals gar nicht dabei. Ich habe Jesus nicht ans Kreuz gehämmert. Aber wenn ich doch glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, für mich ans Kreuz gegangen ist, dann bedeutet das doch irgendwie auch, dass er auch wegen mir ans Kreuz gegangen ist. Nur wegen mir, wie wir gesehen haben, wegen allen Menschen, aber das bedeutet ja eben auch wegen mir. Und ich glaube, selbst wenn ich oder du der einzige Sünder auf der Welt wären, dann wäre Jesus trotzdem für dich und mich ans Kreuz gegangen. Aber dieser Gedanke kann niemanden kalt lassen. Diese Botschaft trifft, und wie es im Bibeltext hieß, diese Botschaft durchbohrt die Herzen derer, die sie hören und verstehen. Wie damals sorgt diese Botschaft auch heute noch für Reue. Ja, ich bereue, dass ich Jesus abgelehnt und so ans Kreuz gebracht habe. Und doch ist diese Reue, diese Betroffenheit nicht alles. So hat mal jemand namens Salpeter gesagt, betroffen heißt, ist kein Ersatz für Buße. Also das Evangelium schreit nach einer Reaktion. Nach diesem Satz, den wir am Anfang gehört haben, was soll ich tun? So wie auch die Zuhörer eben Petrus fragen, sag uns, was sollen wir tun? Und nun wollen wir uns anschauen, was Petrus antwortet. Erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Ja, zwei angemessene Reaktionen nennt Petrus hier in diesem Vers. Er sagt, kehrt um, und das zweite, lasst euch taufen. Dann werden euch eure Sünden eben vergeben und ihr bekommt den Heiligen Geist. Dann macht Gott euch wirklich neu. Stellt sich ja, was ist denn wirklich mit dieser Umkehr gemeint? Das griechische Wort, das dort im Grundtext steht, kann man auch wie folgt übersetzen. Also das heißt Metanoeo, seinen Sinn ändern, Reue empfinden, Buße tun, sich bekehren. So kann man das übersetzen. Es geht also um eine Veränderung. Ja, vorher habe ich Jesus abgelehnt, aber jetzt will ich ihn annehmen. Ich empfinde Reue dafür, dass ich ihn abgelehnt habe und ihn ans Kreuz gebracht habe. Und nun möchte ich dafür auch Buße tun. Ich möchte Gott um Vergebung bitten und ihn annehmen. Ich möchte annehmen, dass Jesus nicht nur wegen meiner Sünde, nicht nur wegen mir gestorben ist, sondern eben auch für meine Sünden, für mich gestorben ist. Ja, ich kann meine Schuld loswerden, wenn ich mich zu ihm wende. Ja, ich möchte von nun an mit ihm leben. Das bedeutet Umkehr. Ja, mich von einem Leben, das nicht auf Jesus ausgerichtet ist, abzuwenden und mich ihm zuzuwenden und mit ihm zu leben. Ja, so vergibt Gott mir meine Sünden und nimmt mich an. Und er gibt mir seinen Heiligen Geist und lebt so mit und in mir. Und diese Umkehr hat eigentlich gar nicht erst Petrus angefangen zu predigen, er war nicht der Erste, sondern bereits Johannes der Täufer hat gesagt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und er hat auch die Menschen damals getauft für diese, als Zeichen für diese Umkehr. Und das ging weiter, auch Jesus hat dasselbe verkündet. Das heißt, ganz am Anfang im Matthäusevangelium, da wird sein Dienst von Anfang an zusammengefasst, wo es heißt, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Also der Glaube an Jesus, der hat auch Konsequenzen, der zieht Konsequenzen mit sich. Und der Prediger Ulrich Pazani hat das einmal mit einem Vergleich von Jesus mit irgendeiner Werbung für ein Produkt dargestellt. Er hat geschrieben, die Folge einer guten Werbung, ja, ehe ich mich versehe, trinke ich schon Coca-Cola. Von innen gesteuert habe ich gewählt, wie die Werbung es mir eingetrichtert hat. Manche meinen ja immer noch, man könnte Christ werden oder sein, ohne es selber richtig gemerkt zu haben. Das ist ein folgenschwerer Irrtum. Die Propaganda, also die Werbung für Jesus, könnte noch so gut sein, aber um Jesus zu gewinnen, bedarf es einer bewussten Änderung meiner Lebensrichtung um 180 Grad. Da muss Schuld beim Namen genannt und vergeben werden. Ganz bewusst werden wir sagen, Herr, mein Leben soll jetzt ausschließlich dir gehören. Damit gebe ich meine Selbstherrlichkeit auf. Die Bibel nennt das eine Umkehr und eine neue Geburt. Wie wir gesehen haben, nennt Petrus, wie auch davor Johannes der Täufer und auch Jesus, die Taufe als ein praktischer Ausdruck für diese Umkehr, weil das sehr gut darstellt. Damals war die Taufe sehr eng mit der Bekehrung verbunden. Ja, wenn man sich für Jesus entschieden hat, hat man sich taufen lassen. Weil eben diese Taufe diese Bekehrung gut darstellt. Man taucht unter ins Wasser, wo es kein Leben für Menschen zumindest langfristig gibt. Und man taucht wieder auf und hat so diese Umkehr vom alten Leben ins neue Leben. Und obwohl diese Verbindung damals so stark war, muss man schon dazu sagen, dass die Taufe ohne Bekehrung keine Bedeutung hat. Ja, ohne diese Umkehr, ohne diese Hinwendung zu Jesus gibt es keinen Unterschied zwischen der Taufe und wenn man einfach an einen See geht, dort badet oder zu Hause in der Badewanne badet. Das ist schlussendlich kein Unterschied. Und andersherum kommt auch nicht jemand, der sich von Herzen Jesus zugewandt hat, in die Hölle, nur weil er nicht getauft ist. Und auch wenn die Taufe heutzutage nicht mehr so eng mit der Bekehrung, nicht immer so eng mit der Bekehrung verbunden ist wie damals, ja, hat sie nach wie vor trotzdem ihre Berechtigung und ihren hohen Stellenwert. Und ich möchte jetzt gar nicht noch mehr auf die Taufe eingehen, denn bereits in 10 Tagen, am 21. Juni, werden wir uns damit noch ausführlicher beschäftigen. Es wird hier in der Gemeinde ein Seminar geben, eben in 10 Tagen um 20 Uhr hier in der Gemeinde zum Thema Taufe. Also herzliche Einladung, einfach auch da dabei zu sein. Und eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Gerne kannst du einfach mit deinen Fragen und deinen Gedanken zur Taufe kommen und diese mit einbringen oder auch einfach nur zuhören und das für dich mitnehmen, was dir wichtig und hilfreich erscheint. Also nun zurück zu Petrus. Er ruft also dazu auf, dass man zu Jesus umkehrt und sich auf seinen Namen taufen lässt. Dann vergibt Gott und gibt den Heiligen Geist. Und dann begründet er diese Aussage. Er sagt, denn diese Zusage gilt euch, also den Zuhörern und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Ja, diese Zusage, dass Gott ihnen vergibt und sie seinen Geist bekommen, das gilt für die Zuhörer von Petrus sowie ihre Nachkommen und auch alle anderen Menschen, egal wie weit sie entfernt sind. Denn wie wir letzte Woche in der Predigt gesehen haben, finden wir diese Verheißungen bereits im Alten Testament und Jesus hat sie erfüllt. Ja, nun gilt eben diese Zusage für alle, die an ihn glauben. Und so betont Petrus einfach diese Wichtigkeit, sich Jesus zuzuwenden weiter. Es heißt anschließend, mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbricht. Ja, lasst euch retten, denn ihr seid auf dem Weg ins Verderben, sagt er. Und ja, ohne Jesus gilt das auch für uns. Selbst da, wo wir das vielleicht nicht so einsehen wollen. Ein Prediger namens Volkening wurde eines Abends zu einem reichen Bauern namens Hinrich gerufen. Dieser hatte einen großen Hof, war rechtschaffen, war fleißig. Doch diese evangelistischen Predigten hasste er, denn er lehnte es ab, ein Sünder zu sein. Ja, er brauchte keinen Jesus, der für ihn und wegen ihm am Kreuz stirbt. Er sagte, ich tue Recht und ich scheue niemanden. Aber nun ruft er diesen Prediger, diesen Volkening zu sich, weil er todkrank ist. Und so geht dieser Prediger Volkening hin. Er tritt an das Bett dieses Bauern, schaut ihn lange schweigend an und sagt dann, Hinrich, ich bin besorgt. Ja, so wie bisher geht es für dich nicht in den Himmel, sondern geradewegs in die Hölle. Dies sagt er, dreht sich um und geht wieder. Da tobt der reiche Bauer vor Wut. Das will ein Pfarrer sein? Ist das christliche Liebe? Und dann in der Nacht liegt er wach im Bett und in seinem Gewissen bohrt es. Nicht in den Himmel, sondern geradewegs in die Hölle. Was, wenn das wahr wäre? Dann fällt ihm auch alles Mögliche ein, was er falsch gemacht hat, alle möglichen Sünden, dass er Gott nicht geehrt hat, ihn abgelehnt hat. Und er hat auch andere Menschen betrogen. Und so beschäftigt ihn das auch in den nächsten Nächten, wo ihn eine richtige Angst befällt. Wirklich sehr unruhig und er sieht auf einmal, dass es viel Schuld in seinem Leben gibt. Und jetzt möchte er ernsthaft umkehren und so lässt er nach 3 Tagen wieder diesen Prediger Volkening zu sich holen. Es ist wieder spät abends, Volkening kommt sofort. Der Bauer sagt unruhig, Pfarrer, ich glaube, ich muss umkehren. Ja, erklärt Volkening, in der Not rufst du, aber Notbuße ist tote Buße. Es muss ganz anders sein. Das sagt er wieder, dreht sich um und geht wieder. Also jetzt hat der Bauer erst recht eine Mordsucht. Ja, was ist das ein Mordszorn. Was ist das denn für ein Pfarrer? Der Mann lag doch im Sterben und wollte umkehren. Aber dieser Pfarrer hat gemerkt, dass er dies wohl nur wollte, weil er Angst davor hatte, bald zu sterben. Der richtige Moment, die richtige Erkenntnis war noch nicht gekommen. Aber 3 Tage später war es soweit. Dann wusste der Bauer, ja, ich muss sterben, doch mein Leben war kein gutes. Ein Leben lang den verachtet, der für ihn starb. Er hatte ihn weggejagt, der in seiner Liebe vor ihm stand. Er sieht sich am Rand der Hölle und ist ein völlig verzweifelter Mann. So sagt er zu seiner Frau, hol den Pfarrer, diese entgegnet, der hilft dir doch nicht. Frau, hol ihn, ich komme in die Hölle. Und da holt sie ihn und als Volken ihn kommt, findet er einen Mann, der begriffen hat, worum es geht. Volkening rückt einen Stuhl ans Bett heran und fragt, gell, es geht in die Hölle. Ja, es geht in die Hölle, antwortet der verzweifelte Bauer. Da sagt Volkening, Hinrich, lass uns zu Jesus gehen. Auch dich starb Jesus. Und nun erklärt er ihm, liebevoll wie Jesus Sünder rettet. Dazu müssen wir erst selbst erkennen, dass wir Sünder sind. Da muss es erst aufhören mit dem, ach, ich tue Recht und scheue niemanden. Ja, hier kennt der Bauer auf einmal, Jesus starb für mich am Kreuz. Er bezahlte für meine Sünden. Er kann mir die Gerechtigkeit schenken, die allein vor Gott gilt. Und so betet er zum ersten Mal aufrichtig, Gott sei mir Sünder gnädig. Herr Jesus, rette mich vom Rand der Hölle. Der Prediger geht leise weg. Er verlässt einen Mann, der Jesus anruft. Und das macht ihn froh, denn in der Bibel heißt es, wer den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Als am nächsten Tag wiederkommt, findet er einen Mann, der Frieden mit Gott geschlossen hat. Und er fragt ihn, wie sieht es aus, Hinrich? Und Hinrich antwortet, er hat mich angenommen, aus Gnade. Ein Wunder ist geschehen. Das jetzt vielleicht ein bisschen krass klang, diese Geschichte, wie der Pfarrer mit ihm umgegangen ist. Ich würde das nicht so machen, aber ich glaube, da sehen wir gut, was Rettung bedeutet. Ja, vom Rand der Hölle von Gott in ein Leben mit ihm gerettet zu werden. Ja, was für ein Wunder. Das, was wir alle brauchen. Keine Kleinigkeit. Und betont es Petrus eben auch in seiner Predigt. Und dann wollen wir schauen, wie die Zuhörer darauf reagieren. Es heißt, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Sie nahmen die Botschaft an, sie kehrten um und ließen sich taufen. Und was direkt natürlich besonders aufmerksam macht, ist diese Zahl, die wir hier lesen. Etwa 3000 Personen kommen an einem Tag zur Gemeinde hinzu. Ja, wow, diese Botschaft zeigt eine starke Wirkung. Ja, man kann sich das nur schwer vorstellen, wie das damals gelaufen sein soll, dass an einem Tag so viele sich taufen ließen und so weiter. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Zuhörer sich nicht einfach taufen ließen und dann nach Hause gingen, ohne anderen davon zu erzählen, sondern wenn es sie so im Innersten bewegt hat, wenn es sie so getroffen hat, dann haben sie das sicher auch mit ihrer Familie, mit ihren Freunden geteilt und diese dazugeholt. Und davon sind auch wieder Leute umgekehrt und haben sich taufen lassen, sodass am Ende des Tages es etwa 3000 Leute waren. Ja, so sehen wir, diese Botschaft hat eine starke Wirkung. Und nicht nur damals, das hat sie auch heute. Auch wenn jetzt heute vielleicht nicht 3000 zum Glauben kommen hier in der Gemeinde, aber Gott hat diese Kraft immer noch und Gott macht immer noch Menschen neu. Hatte ich das heute auch im Innersten getroffen, Und du fragst es nun auch, ja, was soll ich tun? Vielleicht hast du wie die Zuhörer von Petrus oder auch der Bauer Hinrich gemerkt, ja, ich habe Jesus abgelehnt. Er ist auch wegen mir gestorben, wegen all meiner Sünden. Du merkst, ja, ich muss umkehren. Ich muss mich für ihn entscheiden. Nicht nur ein bisschen, sondern eben ganz. Von meinem Blick weg von ihm zu ihm. So hat der bekannte Prediger Charles Spurgeon mal gesagt, ein Mensch kann seinen Kopf drehen und sich dabei im Ganzen nur ganz wenig umkehren. Er kann seine Hand umkehren und dabei braucht er den ganzen Leib kaum bewegen. Aber wenn er seine Füße umkehrt, dann kehrt er vollständig um. Die Umkehr, welche wir Sünder alle bedürfen, ist eine völlige Umkehrung der Gesinnung und des ganzen Wandels. Und wenn du merkst, ja, das ist genau das, was für mich dran ist, dann ja, möchte ich dich ermutigen, dies heute auch zu tun. Denn Gott macht auch dich neu. Lass dich neu machen. Und gleich werde ich ein Gebet sprechen, vorsprechen, dass du gerne ja, still für dich auch nachbeten, nachsprechen darfst. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest und zu Jesus umkehren möchtest. Vielleicht sagst du auch, das habe ich bereits getan. Ich bin bereits umgekehrt und ich habe mich für Jesus entschieden. Ich weiß, dass er für meine Sünden gestorben ist. Ja, dann ist das super und dann freut mich das. Aber selbst dann kannst du dieses Gebet im Stillen nachsprechen und damit bezeugen, ja, Jesus, wofür ich mich früher entschieden habe, das gilt auch jetzt und ich möchte dir zugewandt leben, ich möchte mit dir weiterleben. Okay, also ich werde das Gebet erst einmal hier vorne einblenden, dann kannst du das in Ruhe einfach auch mitlesen, wenn ich es einmal vorlese und dir überlegen, ob du das nachher mitbeten möchtest. Und dann bete ich Zeile für Zeile das Gebet vor und ihr könnt in den Pausen dazwischen das im Stillen für euch mitsprechen, ja, wenn du das möchtest. Und mir ist auch wichtig, dabei geht es weder um mich oder um die Leute um dich herum, sondern bei diesem Gebet geht es nur um dich und Gott. Und so lese ich das Gebet erst einmal einfach vor. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Das Gebet darfst du nun gerne mit mir zusammen beten, nachbeten. Und dazu kannst du, wenn du möchtest, deine Augen schließen, du kannst sie auch offen lassen. Wie gesagt, es geht nur um dich und Gott. Also wer möchte, darf mir nun im Stillen nachbeten. Vater im Himmel, dass du mich liebst, dass du dich für mich entschieden hast. Jesus Christus, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld. Wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Will ich folgen. Ja, wenn du dieses Gebet nun von Herzen gesprochen hast, dann darfst du auch wissen, dass Gott dich gehört hat. Du darfst nun mit ihm leben. Und wenn du dich damit für Jesus entschieden hast, dann ist das echt toll. Behalte das nicht für dich, sondern teile das mit anderen. Komm doch gerne auch nach dem Gottesdienst einfach auf mich zu. Ich würde ja, mich sehr freuen, einfach davon zu hören, ja, wie das für dich jetzt war. Ob du dich nun für Jesus entschieden hast oder dies bereits vor längerer Zeit gemacht hast, vielleicht beschäftigt dich nach dieser Predigt auch das Thema Taufe, dann möchte ich dich nochmal dazu ermutigen und einladen, ja, in 10 Tagen hier zu diesem Seminar zu kommen. Denn ja, Gott macht neu. Und diese Zusage gilt nach wie vor. Und darauf ist Verlass. Ja, auch du darfst dich darauf verlassen und dich zu ihm wenden. Amen. Ja, wir gemeinsam das Lied, befreit durch deine Gnade.